Dieser Podcast ist nur für ZuhörerInnen ab 18 Jahren geeignet.
Erotikforum.
FM.
Offen, ehrlich, intim.
Das ist einer der Pfeiler von der gewaltfreien Kommunikation, nämlich, dass wir einander eben nicht nur das Feedback geben, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind, sondern auch, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Das hat ihm einfach ermöglicht, dass er mir geben konnte. Und da hat mir die gewaltfreie Kommunikation so viel geholfen, weil da ist nämlich eine Grundidee, dass wir Menschen eigentlich einander gerne geben wollen. Bei den meisten Sexualpartnern war es dann eher so, dass sich die zurückziehen, weil sie eher merken, okay, das ähnelt jetzt eher einem Zahnarztbesuch. Ich kenne sehr viele Menschen, die bewusst sagen, sie finden es irgendwie interessant und schön mit der offenen Beziehung, aber sie könnten es sich für sich nicht vorstellen, weil es ihnen halt zu sehr weh tun würde, sich den Partner vorzustellen mit wem anderem.
Hallo ihr Lieben, willkommen beim zweiten Teil meines Gesprächs mit Joanna Quehenberger über gewaltfreie Kommunikation. Heute beschäftigen wir uns zunächst mit dem Thema Ich-Botschaften. Wie kann uns gewaltfreie Kommunikation dabei helfen, unsere Wünsche und Bedürfnisse klar, aber vor allem respektvoll mitteilen zu können? Doch das ist nicht alles. Joanna gibt uns auch Einblicke in ihr eigenes Leben. Sie erzählt von ihrem Wunsch, mehrere Beziehungen zu führen, während ihr Partner sich für die Monogamie entschieden hat. Eine herausfordernde Situation. Nun sitzen wir hier, liebe Joanna, beim zweiten Podcast. Es geht um liebevolle Kommunikation. Und ich möchte dir sagen, dass ich dich irrsinnig schön finde, dass du eine ganz hübsche Frau bist und dass du mir gefällst. Die Art, wie du bist und wie wir uns begegnet haben, gefallen mir sehr.
Wow, Jenny.
Und
ich schmelze gerade dahin. Du berührst mein
Dazu
Herz.
Dazu möchte ich dich befragen. Angenommen, liebevolle Kommunikation wäre ein köstliches Gericht. Welche Zutaten benötige ich denn, um es zu kochen?
Ja, also du hast mich ja jetzt gerade ganz toll verköstigt.
Doch irgendwie manchmal, meistens sagt man sich ja eher die Dinge, die nicht passen. Und der Fokus liegt gar nicht auf den Dingen, die passen und die einem positiv auffallen. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich fange einmal das Gespräch so an, indem ich dir sage, was mir an dir gefällt.
Also ich glaube, du hast es eigentlich jetzt ich finde, du hast jetzt schon was ganz Zentrales jetzt irgendwie angesprochen, nämlich Wertschätzung. Und das ist einer der Pfeiler von der gewaltfreien Kommunikation tatsächlich, nämlich, dass wir einander eben nicht nur das Feedback geben, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind, sondern auch, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Und der Marshall Rosenberg, der Entwickler der gewaltfreien Kommunikation, sagt sogar, wenn wir als Menschen, die gewaltfreie Kommunikation leben, wenn wir die Energie, die es braucht, um gewaltfrei zu leben, immer wieder kultivieren wollen, dann brauchen wir eigentlich, dass wir einander Wertschätzung geben, weil das ist die Kraftquelle, dass wir es überhaupt schaffen, mitfühlend in einer Welt zu leben, die schon sehr oft auf Dominanzstrukturen basiert und gewaltvoll ist. Deswegen, ja, Rezept, Wertschätzung und sich wirklich auf das Schöne im Gegenüber konzentrieren und ihm das vermitteln. Und das hast du jetzt, urberührend gemacht.
Freut mich, es war wirklich ehrlich gemeint. Ich möchte nur herausfinden, was ist denn dann jetzt so die liebevolle Kommunikation? Also würde es denn einen Sinn ergeben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen mega geilen Sex hatte mit meinem Partner oder meiner Partnerin, soll man das wirklich hervorheben?
Ja, also ich glaube, dass wenn wir dem anderen vermitteln, was uns gut tut im Zusammensein, was wir schön finden an anderen Personen, dann ja, hat das ja ein total eine wohltuende Wirkung auf unsere Seele. Und ich glaube einfach, dass wir alle das Feedback brauchen, was wir auch positiv bewirken eben. Und wir hören ja so oft Kritik, damit irgendwie am Arbeitsplatz oder so halt um Verbesserungen und bla 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 anzuregen. Und ja, und ich glaube, so intime und auch sexuelle Kontakte, da geht es ja eigentlich darum, wir wollen einander was Gutes tun. Und das ist, da wollen wir ja auch hören, hey, du bist geil oder das und das taugt mir.
Es macht Spaß mit dir.
Ja, genau, es macht Spaß mit dir. Und ich glaube, da fühlen wir uns ja dann auch irgendwie geliebt und angenommen, wenn wir merken, unsere Geschenke werden genommen und gesehen, gell?
Wie kann ich denn eigentlich so meine Bedürfnisse und Gefühle zum Beispiel klar und wertschätzend ausdrücken? Und wenn ich das mache, kann ich mit mehr Verständnis rechnen? Also unterstützt die liebevolle Kommunikation, der liebevolle Umgang auch dann die Beziehung, die Partnerschaft?
Ja, also was ganz wichtig ist, ist, dass eigentlich die Intention, warum wir die gewaltfreie Kommunikation anwenden, das ist eigentlich das Allerwichtigste, weil so wie alles andere kann auch die gewaltfreie Kommunikation missbraucht werden für andere Zwecke, dass wir uns denken, ja, wenn wir jetzt nur so und so kommunizieren, dann kriegen wir, was wir wollen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, hey, ich wurde irgendwie emotional missbraucht, aber die Person hat gewaltfreie Kommunikationskurse schon besucht und alles. Also das kommt ja auch alles vor. Aber das Wichtigste ist die Haltung und die Absicht. Also wenn ich mich eben liebevoll verbinden möchte, wenn das meine Absicht ist, dann glaube ich, spürt das Gegenüber auch. Und ich glaube, liebevoll kommunizieren geht dann, wenn wir versuchen, einen liebevollen Blick aufeinander zu haben. Und wenn wir schon mal merken, okay, jetzt gehe ich gleich ins Urteil, jetzt habe ich wen schon wirklich durchgestrichen quasi, und dass man dann aber nochmal vielleicht überlegt, ja, aber wie könnte es ausschauen, wenn ich einen liebevollen Blick auf die Person werfe?
Mhm.
Aber ich rede jetzt nicht davon, dass ich eben grenzverletzendes Verhalten dadurch beschönigen will oder so. Aber einfach nur, wie schön wäre es, wenn man immer wieder mit einem liebevollen Blick von anderen auch betrachtet werden würde, gell? Und das halt auch anderen schenken.
Gehören Komplimente auch zur liebevollen Kommunikation? Also so, dass man wirklich auch das hervorhebt?
Also für mich persönlich voll. Ich bin eigentlich ein großer Komplimente-Typ. Ich liebe das auch, die auszudrücken. Ich glaube, dass Menschen die halt auch unterschiedlich annehmen wollen und können. Also es gibt ja auch viele, die sich entweder voll verlegen fühlen bei Komplimenten oder vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, dass Komplimente als Manipulation auch eingesetzt worden sind, um irgendwie ein bestimmtes Verhalten dann immer wieder, und dann glauben, sie müssen es immer wieder bringen, wenn sie einmal ein Kompliment bekommen haben. Du bist so gescheit oder du bist so lieb oder intelligent oder so. Die gewaltfreie Kommunikation hat auf Komplimente nochmal einen speziellen Blick, nämlich sie sagt, dass Lob und Kritik ist eigentlich ein und dieselbe Münze mit zwei Seiten. Und sie sagt eigentlich nicht so viel, wenn wir ein Lob haben, sagt eher was über einen selber halt aus, was man wichtig findet, was die eigenen Werte sind. Und je konkreter wir werden im Lob, also je mehr wir sagen, hey, schau, mir erfüllt es das und das, mir erfüllt es Schönheit, mir erfüllt es Verbindung, wenn ich mit dir spreche oder so, dass es dann für den Empfänger des Lobs halt immer klarer wird, wie habe ich denn das Leben wundervoller gemacht? Und das ist so dieses, wir brauchen grundsätzlich eigentlich alle eine Auskunft, wie wir das Leben jeden Tag wundervoller von anderen Menschen machen. Nur in unserer Kultur geht man sehr sparsam mit diesem Feedback um.
Das ist der Punkt. Da wollte ich nämlich wirklich mal fragen, ist es deiner Meinung nach schwierig für manche Menschen, Komplimente zu äußern, Komplimente zu geben?
Ja, und ich denke, das ist zum einen, weil sie auch, also es kommt aus einem Impuls, glaube ich, achtsam sein zu wollen, weil viele ja sehr, sehr Komplimente schon fast unangenehm, also nicht annehmen können, ja. Aber ich glaube, es kommt auch tatsächlich genau auf wegen einer Prägung, die sehr aufs Defizit orientiert ist, wo man schon gar nicht mehr auf die Idee kommt, ein Kompliment überhaupt auszusprechen.
Wenn man jetzt seinen Partner, seine Partnerin vor sich hat und es fällt einem auf, dass einem 10 Dinge einfach nicht gefallen, gefallen einem aber dann doch wieder 15 andere. Wieso ist es so schwer, dann die 15 andere, die ja mehr sind als die 10 negativen oder Defizite an dem Partner oder an der Partnerin, wieso ist es dann so schwer, diese 15 auf diese 15 den Fokus zu legen?
Weil ich gehe davon aus, dass es eine Dynamik ist, die einfach kulturell sehr, sehr prägt, nämlich dass wir eher auf den Mangel uns konzentrieren, dass wir auf das konzentrieren, was wir noch als verbesserungswürdig halt ansehen. Und ich glaube tatsächlich, dass es, was du ansprichst, da geht es eigentlich um einen Muskel, nämlich den Wertschätzungsmuskel, dass man den trainiert und dass man diesen Blick auf das, ja, was man schön findet oder was einen eigentlich Erfüllung bringt, dass man das noch mehr mit Worten versucht zu umschreiben. Und das ist ja eigentlich eine totale Kompetenz, ja, eine soziale Kompetenz. Und ich mache zum Beispiel, wenn ich keine Energie selber fühle oder mich irgendwie auch wertlos fühle manchmal oder mich für was schäme oder wenn einfach mein Selbstbewusstsein runtergeht, dann habe ich eine Wertschätzungsübung.
Ja, bitte teil die uns mit, das ist spannend.
Ich liebe sie. Die hat mir echt auch schon in Gefühlen von Angst und allen möglichen unangenehmen Gefühlen hat mir die wieder Zentrierung gegeben, nämlich da gibt es drei Fragen. Und das eine ist, was hat jemand gesagt oder getan, was mir in mir Freude bewirkt hat? Dann die zweite Frage ist, was habe ich gesagt oder getan, was jemanden ein Bedürfnis erfüllt hat? Und die dritte Frage ist, was könnte jemand sagen oder tun, was mich einen Luftsprung vor Freude machen ließe? Und dann überlege ich mir das ganz konkret, also wirklich so bildhaft, ja, wie so ein kleiner Kinofilm durch. Und dann denke ich mir so, und was wäre da denn das Gefühl und welches Bedürfnis hätte ich da? Und dann komme ich so sehr zu dem, was mir wieder Kraft gibt und was mir wichtig ist, dass es eine ganz andere Situation ist wie noch vor der Übung.
Hat der Selbstwert denn was zu tun mit der liebevollen Kommunikation, denkst du?
Ich denke, dass es ganz stark darauf ankommt, dass man die liebevolle Beziehung mit sich selber pflegt. Und eben weil das, was du gesagt hast mit den Komplimenten füreinander, dass die eine wichtige Sache sind, aber das Wichtige ist auch die eigene Schönheit selber, auch volles Verständnis, wenn man Körperteile von sich vielleicht, wenn man da schon Shaming oder so, dass man da vielleicht einen Hass oder so für manche Körperteile auch empfindet, dafür habe ich halt voll das Verständnis, aber dass man trotzdem immer wieder sich vergegenwärtigt, was liebe ich an meinem Körper und vielleicht in diese Stelle auch küssen und ja, und ihr einfach danken und ja, und auch sich innerlich einfach, hey, das finde ich so cool an dir, das mag ich an dir, sich Danke sagen, ja, und sich mit sich selber wirklich so kommunizieren wie mit einer Partnerin.
Weil es eben auch um Ich-Botschaften geht in der gewaltfreien Kommunikation, möchte ich dich wirklich zu deiner Praxis befragen, weil du hast ja, wie du eben selber schon gesagt hast, lebst du eine offene Beziehung.
Genau, ja, und da hat eben das Äußern von Ich-Botschaften eine ganz große Rolle gespielt, weil ich und mein Lebensgefährte, wir haben eben vor 4 Jahren haben wir uns kennengelernt und vor 3,5 Jahren haben wir die Beziehung geöffnet. Und das war eigentlich der Anlass dafür war eigentlich, dass er sich nicht wirklich binden wollte und konnte so im ersten halben Jahr. Und wir haben uns dann nur so 2-mal die Woche haben wir uns getroffen und ich habe einfach gemerkt, hey, ich habe aber viel mehr Bedürfnisse nach physischem Kontakt, nach Liebe, nach Sex, nach Zeit miteinander verbringen und ich habe das immer wieder ausgedrückt und er hat sich da ein bisschen so ausgewunden, weil der hat einfach seine eigenen Bindungsrhythmen und Dynamiken halt irgendwie gehabt und ich habe dann irgendwann jetzt so, was die Ich-Botschaft betrifft, ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, hey, schau, bitte lass dir deine Zeit und was ich brauche ist mehr physischer Kontakt, ich hab auch mehr Lust auf Sex. Wie wäre es, wenn wir die Beziehung öffnen? Da ist auch ein Mann, der gerade Interesse bekundet, der mir auch gefallen würde. Und da hat er natürlich geschluckt, weil er eben total von Monogamie halt auch ausgegangen ist und hat aber dann drüber nachgedacht und hat gesagt, schau, ich glaube, das wäre gerecht.
Aha,
weil also dann könnte er sich Zeit lassen, sich auf mich einzulassen und ich kann währenddessen meine Bedürfnisse selber erfüllen.
Aber wie war der Weg dorthin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so von einem Moment auf den anderen war.
Gar nicht. Das war überhaupt nicht von einem Moment auf den anderen. Das war eine Achterbahnfahrt aus Ängsten und können wir zusammenbleiben und wollen wir das und voll viel Eifersucht und das habe ich ja in Folge 1 ein bisschen schon erklärt, dass ich dann ihn sehr viel begleitet habe in seinen Emotionen und er dadurch aber sehr viel Vertrauen zu mir bekommen hat und wir haben uns Vereinbarungen halt auch überlegt. Also,
wie haben solche Vereinbarungen ausgesehen? Jetzt vielleicht ein Beispiel?
Genau, das Beispiel war, und das sind jetzt eben auch zum Thema Ich-Botschaften, das waren dann seine Ich-Botschaften, dass er quasi gesagt hat, schau, wenn wir den Weg gehen wollen, dann brauche ich das, dass das jetzt erstmal noch einen Monat dauert, bis du mal physisch mit diesem Mann wirst, der schon wartet quasi so, weil ich muss das erstmal prozessieren so. Und dann war ein Monat vergangen und er hat einfach gemerkt, dass ich mich aber auch nicht da voll reingesteigert habe und er hat gemerkt, ich bleibe wirklich bei ihm in der Verbindung und dann war er bereit für den nächsten Schritt und dann hat er gesagt, okay, jetzt hätte ich mal gern erst, dass ihr euch küsst, ich würde das jetzt noch nicht verkraften, dass mir vorzustellen, dass ihr jetzt schon Sex habt und so. Und das war natürlich ein bisschen komisch, das irgendwie so alles so Schritt für Schritt mit meinem Lebensgefährten mir auszumachen und für den zweiten Mann war es natürlich auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Mhm. Aber dieses Tempo und dass mein Lebensgefährte auch Mitspracherecht hatte, was diese Nähebildung mit dem anderen betrifft, das hat ihm einfach ermöglicht, dass er mir geben konnte. Und da hat mir die gewaltfreie Kommunikation so viel geholfen, weil da ist nämlich eine Grundidee, dass wir Menschen eigentlich einander gerne geben wollen. Wenn wir das freiwillig tun können. Und deswegen habe ich auch vertraut bei meinem Lebensgefährten, er würde mir eigentlich gerne geben, wenn es sich sicher für ihn anfühlt. Wenn er weiß, er wird nicht vergessen, er wird nicht verlassen, er wird nicht hintergangen, sondern er wird weiterhin gesehen und wahrgenommen und begehrt. Ja? Mhm. Und ich glaube, diese Grundidee, dass das Gegenüber einem eigentlich ja eh gerne geben möchte, ist auch nochmal sehr hilfreich.
Was ist aber, wenn der andere oder die andere einem nicht geben will?
Dann würde ich wieder diese, was wir in Folge 2 gesprochen haben, so diese Neugier, was hält dich denn davon ab, mir zu geben? Erzähl mir mehr davon. Erzähl mir mehr, was dich hindert, was sind deine Ängste? Dann, wenn man mehr eingeht und jetzt aber nicht aus manipulativen Gründen so, ja, dann bekomme ich, was ich will, sondern halt wirklich... Der Wunsch ist, ich will in einem mitfühlenden Fluss sein mit meinem Lebensgefährten in dem Fall. Ich will ihn verstehen, ich will mal ganz offen sein, was das Outcome betrifft. Und dass dieser Prozess, dass er immer wieder gemerkt hat, dass ich, auch wenn er sich verschlossen hat und wenn er vor Eifersucht nicht mehr weitergehen konnte, hat er auch gemerkt, ich gehe auch auf die Bremse. Und er hat halt irgendwann eine weitere Vereinbarung war, dass es nicht, was er in der Polyamorie ist ja auch eine Möglichkeit, dass es nicht hierarchisch ist, also dass gar nicht so Primär- und Sekundär- und Tertiärpartner existieren, sondern dass alle quasi gleiche Rechte haben und gleiche Wichtigkeit. Aber er hat gesagt, er will die Nummer eins sein. Und nur, es funktioniert nur für ihn, wenn er weiß, er ist der Nummer eins Partner. Mhm. Und dass er auch nicht möchte, dass ich in der Öffentlichkeit diese Zärtlichkeiten austausche mit den beiden anderen. Das war ihm wichtig. Und das waren natürlich alles Einschränkungen für mich und und meine anderen Sexualpartner. Yeah. Die waren auch nicht immer glücklich so damit. Das hat auch für Konflikte gesorgt. Aber es hat den Lebensgefährten hat einfach wirklich viel Sicherheit geben können. Und ich habe mich auch entschieden, dass er die Priorität ist. Ja.
Yeah.
Yeah. Und ich glaube, das hat es eigentlich nur ermöglicht.
Und du bist, wenn ich dich jetzt so klar und deutlich fragen darf, wirklich glücklich mit diesem Konstrukt? Also im Konstrukt, mit dieser Beziehungsform?
Ja, also für mich ist es...
Es ist nicht so anstrengend oder so, wenn du jetzt zum Beispiel auf der einen Seite, kann ich mir vorstellen, mit deinem primären Lebensgefährten diese Konflikte vielleicht dann doch ausgeübt hast oder wie soll ich sagen, dass du mit deinem Lebensgefährten diese eine Konfliktebene hattest, aber dann mit deinen anderen Sexualpartnern auch noch Konfliktebenen hattest, war das nicht so anstrengend?
Das ist ein guter Punkt, weil es ist schon eine Realität, dass das ganz viel emotionale Arbeit war. Und das war auch sehr für meinen Lebensgefährten extrem anstrengend, vor allem, weil er ja nicht in dem Sinn was davon hatte, weil er wollte ja gar nicht mit wem anderem irgendwie Sex haben, weil er war einfach versorgt quasi von seinem Bedürfnislevel her. Aber er hat einfach eingesehen, dass es ihm ja voll was bringt, wenn ich auch ausgeglichen und erfüllt sein kann. Und weil er dann eine ausgeglichene, erfüllte Partnerin haben kann, die wieder Energie zu ihm fließen lässt auf einer anderen Ebene, dann ist das halt eine emotionale Energie, die zurückfließt, weil ich woanders Abenteuer und Erfüllung erleben konnte. Und aber ja, es war auch sehr anstrengend, auch für mich, weil dann wir haben am Anfang, um diese Eifersucht auch zu transformieren, jetzt auch mit dem Sekundärpartner, der noch immer, also mit dem bin ich jetzt 3,5 Jahre auch schon zusammen. Wir haben sogenannte Check-ins gemacht, wo wir uns dann zu dritt getroffen haben, um die Eifersucht, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, ich will jetzt nicht mehr über die Ecken. Der eine sagt das, der andere sagt das und da tun sich auch Feindbilder schon auf, weil der Sekundärpartner war irgendwie grantig, dass der Primärpartner da diese ganzen Sachen irgendwie bestimmen darf und er nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, ihr kommt jetzt, wir treffen uns zu dritt und wir machen einen Check-in, wo wir uns alle ausdrücken. Das ist so eine Form, wo dann eine gleiche Redezeit existiert, wo dann einander gespiegelt wird. Das haben wir in Folge 1 drüber gesprochen, über das Spiegeln.
Genau, dass man eben dem anderen, den anderen fragt, was er gehört hat, was er empfunden hat. Ja.
Genau, also wenn wir uns dann ausgedrückt haben mit unseren Gefühlen, haben die anderen beiden immer gesagt, was sie gehört haben in Form von Paraphrase. Das hat uns dreien dann einfach, weil das ja auch im Kreis ging, allen das Gefühl gegeben, dass wir wirklich wahrgenommen und tief verstanden und gehört wurden.
Interessant.
Genau, also aktives Zuhören ist da das Stichwort. Und da haben sich die beiden Männer kennengelernt und auch gemerkt, hey, okay, sie waren ja auch beide verletzlich. Und dann plötzlich haben sie sich verstanden und dann hat sich plötzlich Eifersucht abgebaut und die Konkurrenz ist irgendwie plötzlich nicht mehr da gewesen. Und da muss ich sagen, das war der Punkt, wo mein Lebensgefährte dann auch angefangen hat, mir gern zu geben. Weil er hat diesen Sekundärpartner dann vertraut und er hat gemerkt, hey, das ist eigentlich ein cooler Typ, mit dem versteht er sich eigentlich so auch gut. Da vertraut auch, dass ich sicher bin. Das war nämlich auch ein Thema für ihn. Und genau, und so wurde immer mehr diese Anstrengung der emotionalen Arbeit und dieses Ringen, das wurde dann immer mehr zu so einer Ruhe und einem, hey, ja cool, habt's viel Spaß. Und, und dann haben die sich auch angefangen, liebe Grüße auszurichten. Mein Lebensgefährte hat dann mal kurzfristig in einen Blumenhandel gearbeitet und hat mir dann mal Blumen für den anderen mitgegeben. Und also da waren schon sehr schöne Momente, wo sich die beiden auch Wertschätzung ausgedrückt haben. Und ja, sie freuen sich auch, wenn sie sich sehen, ab und zu sehen sie sich halt zufällig, wenn einmal waren sie bei einem Konzert von mir beide und haben mir beide geholfen, dann das Equipment ins Auto zu tragen und so. Und ich war so, oh, was ist das für eine tolle Welt, ja.
Ich-Botschaften und Du-Botschaften, bringst du mir nochmal so ein Beispiel? Also was können Ich-Botschaften bewirken? Was ist der Sinn? Warum ist es besser, Ich-Botschaften zu verwenden, als zu sagen, du bist schuld oder du hast das falsch gemacht?
Ja, bei den Ich-Botschaften zeige ich was von meinem Herzen. Und zeige ich, was mir wichtig ist und zeige ich auch ein bisschen eine Demut, weil ich ja mich auch verletzlich zeige. Und das berührt, rein psychologisch, das berührt das Gegenüber in den meisten Fällen. Während wenn ich Du-Botschaften sage und anklage oder analysiere, also psychoanalysiere, meine ich jetzt so, ja, du, das ist nur, weil du das und das hast und die einfach auch die Psyche des anderen verurteilt oder so. Das führt ja dazu, dass eher eine Verschlossenheit dann bewirkt wird. Also von dem her ist das eine einfache Rechnung, glaube ich, wenn man irgendwie...
Ich öffne mich und der andere kann das offensichtlich besser dann annehmen, als ich klage den anderen an.
Genau. Also zum Beispiel jetzt mein Tertiärpartner, also quasi der Dritte, der jetzt immer wieder so unterbrochen quasi in meinem Leben ist, weil er manchmal ein paar Monate abtaucht und dann wieder da ist. Und für mich ist es auch manchmal gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es einfach auch schön, irgendwie mit diesem Fluss einfach zu gehen. Aber da ist es für mich schon manchmal auch herausfordernd, weil ich mir so denke, kann ich auch mitbestimmen, wann du kommst oder gehst? Und dann neige ich schon noch dazu, dass ich ihm irgendwie Vorwürfe machen will und dass ich ihm irgendwie sagen will, hey, du bist irgendwie voll unverbindlich. Ja?
Okay, und wie reagiert er dann darauf?
Ich habe es bis jetzt ihm noch nicht vorgeworfen, aber ich merke, ich muss arbeiten mit diesem Urteil über ihn. Und ich beschließe einfach, dass ich eher versuche, offen mal zu fragen, hey, was hat dich denn letztes Mal dazu bewegt, dich erneut abzuwenden und dann wieder zurückzukehren? Wie schaut denn das bei dir aus? Und einmal nicht davon auszugehen, dass es ein Disrespect mir gegenüber ist. Und da, glaube ich, kommen wir in einen offenen, neugierigen Austausch durch die Ich-Botschaft in dem Sinn. Während wenn ich das Gespräch anfange mit, ich finde dich unverbindlich und unverlässlich, dann weiß ich jetzt schon eher, bei den meisten Sexualpartnern war es dann eher so, dass sich die zurückziehen, weil sie eher merken, okay, das ähnelt jetzt eher einem Zahnarztbesuch, dieses Treffen, freiwilligen, lustvollen Verbindung, genau. Und ich glaube aber, sexuelle Verbindungen müssen natürlich nicht immer voll lose sein, weil von meinem Lebensgefährten wünsche ich mir natürlich eine ganz andere Verbindlichkeit, wie von dem Tertiärpartner, von dem ich gesprochen habe.
Ja, ja.
Weil mit dem lebe ich, mit dem habe ich ein Kind, ja.
Ja. Glaubst du denn, dass jeder Mensch dafür gemacht ist oder dass jeder Mensch das tun könnte, so in so einer Form zu leben? Oder denkst du, dass du da eher ein...
Ich kenne sehr viele Menschen, die bewusst sagen, sie finden es irgendwie interessant und schön mit der offenen Beziehung oder auch mit Polyamorie, aber sie könnten es sich für sich nicht vorstellen, weil es ihnen halt zu sehr wehtun würde, sich den Partner vorzustellen mit wem anderem. Aber sie kennen durchaus, dass sie, auch während sie mit wem zusammen sind, sich in wen anderen verlieben, aber sie würden es nicht ausleben wollen. Aha. Also ich habe fast noch nie erlebt, dass jemand sagt, ich bin mit wem zusammen und 10 Jahre, 15 Jahre und habe nie für wen anderen sexuelle Anziehung gefühlt. Außer vielleicht, sie sind asexuell, ja?
Mhm, ja.
Also ich denke schon, da gibt es verschiedene Menschentypen und wie Sexualität gelebt wird, aber ich glaube, es hat sehr viel mit Kapazitäten zu tun, wie viel Kapazität hat man, emotionale Arbeit zu machen, wie viel Werkzeuge hat man und wie ticken einfach auch die Gegenüber, sind die bereit für solche Experimente? Genau, also von dem her glaube ich, ja, mir persönlich ist einfach die Wahrheit sprechen zu dürfen, ehrlich sein zu können, das allergrößte Gut. Und ich kenne halt auch viele, die zum Beispiel nicht das ausgesprochen machen und die halt einfach mit wem anderen Sex haben, obwohl es nicht abgemacht ist.
Liebe Johanna, es war mir eine Ehre, deine Geschichte hören zu dürfen. Es war spannend, über die verschiedenen Kommunikationstechniken zu hören und der gewaltfreien Kommunikation näher zu kommen. Ich bedanke mich für diese schöne Interviewreihe und wünsche dir alles, alles Gute in deiner spannenden Beziehungsform.
Jenny, für mich war es wirklich so ein Genuss. Ich finde, du bist so sympathisch und ich genieße es einfach wirklich wahnsinnig, deine Aufmerksamkeit zu leben und diese geistreichen Fragen und dein Lächeln zu sehen. Dankeschön.
Ich danke dir. Das war's für heute, meine Lieben. Wenn ihr mehr von den bisherigen Folgen hören möchtet, findet ihr sie auf erotikforum.fm sowie auf Spotify, Apple Podcasts und anderen Lieblingspodcast-Plattformen. Bleibt dran, denn wir hören uns bald wieder. Eure Jenny.
Erotikforum.